Seelenfutter Folge 127 von dem Wirrwarr der Welt und einer pochenden Sehnsucht. Gedichte von Rose Ausländer und Else Lasker-Schüler.
Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen.
Hast du da eben Särge gelesen? Mhm. Tatsächlich, ne? Ja. Mhm. Hallo und herzlich willkommen.
Ich habe Särge gelesen, ja.
Ganz, ganz bisschen düster geht's hier gerade los heute bei uns. Willkommen zum Seelenfutter. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, wo ihr jetzt gerade seid. 127 Mal machen wir das jetzt. Zwei Gedichte, dazu zwei Bibelworte. Vergangene Woche hatten wir unser Hochsommer-Spezial mit Björn Höxter, das war schon auch
und mit kühlen Getränken,
sehr, sehr fein. Ja, genau. Es war extrem hot, also sehr, sehr heiß, was wir da so gelesen haben. Die Texte heute, ein ganz anderer Ton, Rose Ausländer, Else Lasker-Schüler und wir freuen uns auf sehr. Wir sind übrigens Susanne Gasowski, ihr habt es eben gehört, Autorin von Eiderstedt und ich bin Friedemann Margur, Pastor in Husum.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben wirklich wunderbare Texte, finde ich, die auf eine ganz bestimmte Art miteinander klingen. Und unser Konzept ist ja auch immer, dass wir Bibelverse dazu stellen. Und diesmal habe ich das Gefühl, es ist auch wirklich wichtig, oder, dass sie dazu stehen diesmal.
Absolut, absolut. Bei beiden Gedichten. Ja, ja, sie irgendwie.
Fangen Sie das nochmal ganz gut ein.
Ja, machen Sie möglicherweise. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ob es dazu passt, ob es für euch stimmig ist, ob es so, mal gucken.
Mal gucken.
Wir fangen an mit einem Gedicht von Rose Ausländer. Susanne, ganz am Anfang, als wir Seelenfutter, als wir sozusagen einfach mal das Gedichtbuch aufgeschlagen haben, da haben wir schon mal von ihr erzählt. Jetzt sind wir ja ein bisschen sortierter, ein bisschen klarer, ein bisschen genauer dabei. Jetzt wieder ein Text von Rose Ausländer, heißt Wirrwarr. Und das hat ja auch den Weg in den Titel geschafft, von dem Wirrwarr der Welt. Ich erzähle ein bisschen dieser ganz, ganz besonderen Frau, 1901 in Czernowitz geboren. Wenn du jetzt fragst, du fragst es nicht, weil Czernowitz ja bei uns häufiger mal vorgekommen ist. Aber wenn ihr draußen fragt, wo ist denn das? Das ist die Hauptstadt der Bukowina und das liegt in der heutigen Westukraine. Eine extrem spannende Region. Ich habe mich da ein bisschen nochmal reingelesen. Das frühere Fürstentum Moldau. Und zur Geburt von Rose Ausländer gehört es zur K&K-Monarchie, also Österreich-Ungarn. Eine Vielvölkerregion, ganz, ganz spannend. Und hat eine große kulturelle Blüte gehabt zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann nochmal nach dem Ersten Weltkrieg, als dieser Landstrich dann zu Rumänien gehörte. Und im Zentrum der Bukowina, Czernowitz, man muss sich klar machen, Paul Celan ist da groß geworden. Selma Meerbaum, ja. Eisinger, von der wir schon manches Gedicht hatten, der ganz, ganz jung gestorben ist, aber so eine bezaubernde Lyrikerin, Margot Sperber, aber eben auch Rose Ausländer, da groß geworden. Also toll. Toll, toll, toll. Ja, super spannend. Und ich will ihre Geschichte heute nicht vom Anfang erzählen, sondern fast vom Ende. Nämlich aus dem Jahr 1977 möchte ich berichten. Rose Ausländer war bis dahin eher ein Geheimtipp. Also hatte schon veröffentlicht, hat auch schon mal einen Preis gewonnen, aber doch eher einer kleinen Gruppe begeisterter Lyrikfans bekannt. Sie lebt zurückgezogen in Düsseldorf. Susanne, kommst du her?
Ja, absolut, genau.
In einem Altenheim.
Ja.
Und dort bekommt Helmut Braun einen Tipp. Besuch die mal. Helmut Braun war 28 Jahre jung, hat gerade einen eigenen Verlag gegründet und besucht Rose Ausländer, die war 75 und war ein bisschen wunderlich, glaube ich, wenn ich das richtig lese, und war eher ein bisschen abgewandt von dieser Welt und dem Treiben. Und diese Begegnung der beiden hat richtig Folgen. Denn sie geben ein Lyrikband, gesammelte Gedichte raus und der erobert die Herzen Tausender. Das ist wirklich der Durchbruch von Rosa Ausländer.
Mit 75 Jahren.
75 Jahre. Helmut Braun, Herausgeber, ist heute der Nachlassverwalter, ist der Leiter der Rose Ausländer Gesellschaft in Köln und hat uns zugesagt, dass wir ihre Gedichte hier vorstellen dürfen. Lieben Dank, Herr Braun.
Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön. Ich habe schon ganz viele Rosa Ausländer Gedichte jetzt tatsächlich gelesen.
Seitdem wir diese Mail bekommen haben, genau, jetzt wird hier schon mal gestapelt. Rosa Libertris Ruth Scherzer ist ihr Mädchenname. 1901 geboren, ein Leben voller Unruhe. Irgendwie in einem, wie ein roter Faden, ein unbeheimatetes Leben und Wesen. Sehr unstet. Während des Ersten Weltkriegs flieht die Familie, eine liberal-jüdische, kaisertreue Familie, vor der russischen Armee nach Budapest, dann nach Wien. 1921, ich mache das nur mal so in kurzen Schritten, aber du merkst sofort diese Unruhe, nach USA ausgewandert, der Vater war gestorben, Buchhalterin, Bankangestellte, eine kurze Ehe mit Ignaz Ausländer, eine Jugendliebe aus Czernowitz, der mit ihr ausgewandert war, aber das ging wieder auseinander. 27, die Rückkehr in die Bukowina, die war da dann schon rumänisch, hatte ich gesagt. Wieder in die USA, wieder nach Czernowitz. Erste eigene Veröffentlichung in der Zeit, Gedichtband 1939, ist aber auch ein Insider gewesen, hat keine große Resonanz gehabt. 39, wieder in die USA, wieder zurück, die Mutter krank, sie muss unterstützen. Und dramatisch wird es dann 1940, als die Sowjetarmee die Bukowina besetzt. Sie wird 4 Monate inhaftiert. Sie hatte zwischenzeitlich die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ist sie Spionin? Ist sie es nicht? Ist dann wieder freigelassen worden. 41 erobert die rumänische Armee mit deutscher Unterstützung den Landstrich zurück und die rumänische Regierung hat ja eine faschistische Regierung zusammen mit Hitler, unter Hitler, mit Hitler die Judenverfolgung vorangetrieben. Sie überlebte das Ghetto in Czernowitz zusammen mit Paul Celan, den sie da kennengelernt hat. Und 44 erobert die sowjetische Armee wiederum Czernowitz. Also es geht auch auf der Landkarte immer und her, aber in ihrem Leben eben auch. Und die Sowjets befreien die Juden. Sie zieht dann tatsächlich etwas länger nach New York City in die USA. Ab 49 kann sie wieder schreiben. Die ersten Jahre ist sie eigentlich poetisch verstummt. Und von 49 bis 56 schreibt sie ausschließlich auf Englisch. Und erst dann fängt sie wieder an, ja, in deutscher Sprache, die sie die Mördersprache nennt, ja, natürlich. Die deutsche Sprache wieder zu gestalten und dort wieder Tritt zu fassen. 1964 zieht sie nach Wien, also wieder nach Europa zurück und 65 nach Düsseldorf. Warum? Weil dort 200 Juden aus Czernowitz einen Platz gefunden haben. Aber sie schließt sich auch nicht so an, sie bleibt eine Einsiedlerin, eine Einsame in ihrer Art, zieht in das Nelly-Sachs-Haus, das ist ein jüdisches Altersheim in Düsseldorf, das heißt da noch nicht so, aber sie sorgt dafür, dass dieses jüdische Altersheim irgendwann Nelly-Sachs-Haus heißt. Ab 1977 zieht sie sich so weit zurück, dass sie sich entschließt, ihr Zimmer nicht mehr zu verlassen und wandelt fortan ausschließlich durch ihre eigenen Welten. Veröffentlicht sehr erfolgreich in ihren letzten Lebensjahren, aber sozusagen aus der Stille ihrer Kammer heraus, 1988 gestorben. Ihr Grab findet sich auf dem jüdischen Friedhof in Düsseldorf. Rose Ausländer, eine große Verneigung von uns vor dieser wunderbaren Frau. Ihr Gedicht Wirrwarr ist nicht vor 1956 geschrieben worden, denn es ist original in Deutsch. Ich habe im Netz ein Faksimile gefunden, ihre Handschrift. Das ist wunderbar. Und ich trage es jetzt einmal dir und euch vor. Wirrwarr. Sich selbst betrügen, sich einreden, diese Wirrwarrwelt sei in Ordnung. Ich höre hungernde Kinder weinen. Ich sehe Soldaten fallen. Ich fühle das Herz der Erde sich krümmen. Wirrwarr von Rose Ausländer.
Vielen Dank, dass du dieses Gedicht mitgebracht hast. Wie unglaublich aktuell klingt das in dieser Zeit. Und als du es geschickt hast und ich es gelesen habe, habe ich mich richtig erschrocken und dachte, das kann doch gar nicht sein. Also sie schreibt natürlich, du sagst 1956,
Irgendwann danach.
Also irgendwann danach,
ich
genau.
Weiß also es dann auf jeden ist Fall. Ist es Vietnam oder ist es der Sechstagekrieg? Oder ist es China, wo gehungert wird oder die Salzung?
Oder der Zweite Weltkrieg auch.
Es ist
auch,
zeitlos.
Ja. Es ist zeitlos. Es ist genau, ganz genau. Es ist ja immer das Gleiche. Also es passiert ja immer dasselbe in dieser Zeit. Und in genau so einer Zeit leben wir gerade. Und ich finde, vielleicht, wenn wir, es hat ja 4 Strophen. So wie du es mir geschickt hast. Die erste mit 4 Zeilen. Und die erste ist genau das, was mich sofort abholt. Ging dir das auch so? Ich weiß genau, was sie, ich habe sie sofort verstanden, was sie meint.
Absolut. Sich selber betrügen.
Sich
einreden, diese Wirrwarrwelt sei in Ordnung.
Ja, genau. Das ist das, was man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was man im Moment nahezu jeden Morgen machen muss, um irgendwie aufzustehen und sich die Zähne zu putzen und in seinen Alltag zu gehen, indem man sicher sein kann, dass wieder fürchterliche Dinge um einen herum passieren, was man ja eigentlich immer weiß, aber diesmal ist es ja auch noch so omnipräsent durch die Nachrichten. Und das ist, ich empfinde das manchmal auch jeden Morgen als Selbstbetrug, so zu tun, als sei das hier alles Business as usual. Und das finde ich unglaublich stark, starken Einstieg in dieses Gedicht.
Absolut. Es ist ein Aufschrei gegen dieses sich dran gewöhnen, als wäre das eine Normalität. Als sei das in Ordnung, es ist toll formuliert, es ist großartig. Ja. Es ist eine Wirrwarrwelt, in der nichts in Ordnung ist. Und alles nur Frage zum Himmel, schreiende Frage ist. Naja, alles, aber also so viel, verstörend ist, wenn ich es mit offenem Herzen betrachte. Und letztlich, du hast recht, retten wir uns durch, indem wir so tun, als wäre das schon okay. Und das zählt sie dann auf in diesen beiden konkreten Bildern. Ja. Hungernde Kinder weinen, Soldaten, die fallen. Und das hat in der Tat etwas so, sagen wir mal, Universelles, weil das gehört offenbar zu dem dazu, was Mensch dem Mensch antut. Ja. Weil niemand hier hungern muss auf dieser Erde. Und auch das Sterben im Krieg. Auch nur passiert, weil wir es nicht besser hinkriegen. Ja. Ne? Also ist nun keine Naturgesetzlichkeit, sondern ist eben die Entscheidung von Menschen, das so zu tun. Ja. Aber der zweite Punkt, der mich so getroffen hat, also das eine ist dieser Einstieg, den du nennst, aber dann der Schluss. Ja, weil aus diesen ich sag mal, aus diesen Bildern das Mädchen im Vietnamkrieg, das nackte Mädchen, das auf den Kamera zuläuft und im Hintergrund brennt die Welt. Also aus diesen Konkretionen wird es plötzlich so existenziell. Ich fühle das Herz der Erde sich krümmen. Und da hat dieser Schmerz und dieses Außer-sich-Sein der Welt, die es nicht erträgt, was da gerade passiert, da kriegt es einen Ausdruck, der in der Tat tief unter die Haut
dringt. Absolut, atemberaubend. Ja, atemberaubend. Genau, und sie baut das wunderbar auf und es ist ja genau exakt das, wenn man diese Bilder sieht, das sind ja Schlaglichter, es tauchen ja sofort Bilder auf bei beiden Zeilen. Ich höre hungernde Kinder weinen, ich sehe Soldaten fallen, jeder hat sofort Bilder im Kopf oder vor Augen. Und diese Bilder, die fügen Schmerzen zu, immer wenn man darauf schaut. Und das hat sie, sie hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht, das Herz der Erde krümmt sich vor Schmerz, zu Recht. Und es gibt auch tatsächlich keine, bei diesen Bildern, bei diesen beiden universellen Ungerechtigkeiten, ja, die da passieren, da gibt's dann auch keinen drinnen, kein Entkommen, da muss man sich... Also erstmal auch keine Linderung für diesen Schmerz, ja, muss genau. man sagen. Ja.
Es ist ein unglaublich schmerzhaftes Bild, das sie dort hat.
Finde ich auch.
Das Herz der Erde krümmt sich. das tut mir auch weh. Was ich, Susanne, so, wenn wir das Gedicht ein bisschen aus dem Handwerk betrachten, was ich so großartig finde, dieser Einstieg, er bleibt sprachlich in der totalen Distanz. Sich selber betrügen, sich einreden. Diese Wirrwarrwelt sei in Ordnung. Also der Konjunktiv, es wäre so, als wäre sie in Ordnung. Sich etwas einreden. Also es bleibt sehr in dem sich etwas vom Leibe halten, ja, in dieser Haltung. Während alles, was dann kommt, mit einem starken Ich beginnt. Ich höre die Kinder weinen, ich sehe die Soldaten fallen, ich fühle, also eine, ich fühle das Herz der Erde sich krümmen, eine solche Empathie, ein solches Mitgefühl, ein so starkes eigenes Herz, das wahrnimmt, wenn es diesem sich dem Ausweichen und sich das Elend vom Leib halten, wenn es das überwindet und sich dem stellt, dann ist es ein großes, emotional empathisches Ich.
Genau. Und das ist ein Ich, das mit diesen wichtigen Sinnen wie Hören, Sehen und Fühlen alles wahrnimmt. Mhm. Schonungslos alles wahrnimmt und nicht weggucken kann.
Ein Gedicht, das ganz schön schwer ist. Also
allerdings,
müssen wir mal sagen, also vor dem Hintergrund der wirklich schweren Lebensgeschichte, des immer wieder einen neuen Ort suchens, nie richtig ankommen, nie richtig anfangen, immer ein schweres Gepäck des eigenen Lebens, der Familie und des Schicksals des jüdischen Volks im Rucksack haben, finde ich, ist es schon auch angemessen, dass wir
ich hier
mit so einem mit einem Text heute zu tun haben, der hier nicht über die Wiese schlendert.
Total, ich finde es auch völlig legitim in dieser ich finde es auch völlig legitim in dieser Zeit. Es ist genau das, sich mal nicht selbst betrügen, sich nicht einreden, es sei alles in Ordnung, sondern sich dem auch mal stellen und das hat
und das aushalten.
Und es aushalten können. Genau, das hat das Gedicht von Rose Ausländer tatsächlich für mich in dieser Woche, das hat es mir geschenkt. Auch diese Erkenntnis, ich muss das auch aushalten, ich kann nicht immer weggucken. Es ist auch, ich kann es nicht, es liegt nicht wirklich in meiner Macht, es zu ändern. Aber es wahrzunehmen, das ist auch eine Form von Respekt. Also es passiert diesen Kindern, es passiert diesen Soldaten, diesen Menschen. Und wenn ich immer nur wegsehe, dann finde ich das fast respektlos ihrem Land.
Ist eine Verweigerung.
Ja, es ist eine Verweigerung, genau. Und deswegen finde ich es völlig legitim, das heute zu bringen, ja.
Also trifft, glaube ich, ganz viel Erfahrung von uns beiden und von denen, die zuhören, die Erfahrung, dass das Wegsehen nicht ethisch ist, nicht statthaft ist, nicht befriedigend ist, so schwer das Hinsehen, das Hinfühlen ist. Aber wir können es aushalten und gerade wenn wir es dann in Sprache bringen und es miteinander teilen und nicht vor uns hin fühlen, sondern es in Worte bringen.
So wunderbar, wie Rosa Ausländer das getan hat, ja.
Und du hast ein Bibelwort dazu gestellt.
Ja, genau. Ich hab dann tatsächlich ein ganz großes Verlangen gehabt, im Neuen Testament zu schauen, und bin bei Johannes im Kapitel 16 fündig geworden. Da sagt in Vers 33 Jesus zu den Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe etwas gesucht, das etwas Trost spendet, und das hat mir schon Trost gespendet. In der Welt habt ihr Angst, und das ist auch legitim, in der Situation, in der wir jetzt sind, verwirrt zu sein und Angst zu haben und Schmerzen zu empfinden. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ihr könnt das auch. Ich warte auf euch. Das ist für mich dieses Jesuswort.
Das ist sehr schön, weil es nicht stehen bleibt in dieser Angst, sondern zeigt im Wahrnehmen und sich dem Stellen und in einem tiefen Gottvertrauen gibt es dann eine Möglichkeit, damit zu leben. Was in diesem christlichen Wort drin steckt, was in der jüdischen Tradition in derselben Bewegung zu finden ist, zum Beispiel in Hiob, die Angst und den Schmerz der ganzen Welt erlebt und daran nicht zerbricht, sondern es aushält. Und im jüdisch-christlichen Gottvertrauen-Kosmos, genau. Das zu Hause ist.
Aber dabei eben auch nicht beschwichtigt. Das ist, das finde ich, genau. Das Wichtigste daran. Ja, ja. Dann noch einmal das Rose Ausländer. Gedicht dazu, bitte.
Das mache ich gern. Wirrwarr. Sich selber betrügen, sich einreden, diese Wirrwarrwelt sei in Ordnung. Ich höre hungernde Kinder weinen. Ich sehe Soldaten fallen. Ich fühle das Herz der Erde sich krümmen. Große Ausländer.
Ja. Wunderbar, vielen Dank.
Susanne, das habe ich dir geschickt. Und du hast dazu ein Gedicht gestellt, das dann auch sehr bemerkenswert ist. Sehr, sehr bemerkenswert.
Ich habe überlegt, was stelle ich dazu? Und ich sagte ja gerade, das, was ich eigentlich auch an dem Bibelwort so mag, ist, dass es nicht beschwichtigt. Ich wollte jetzt nichts zustellen, was so ein wenig suggeriert, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Und ich bin fündig geworden.
Das geht auch nicht.
Das geht auch nicht. Eben, es passt einfach nicht. Genau. Und ich bin fündig geworden bei Else Lasker Schüler, eigentlich einer alten Bekannten bei uns. Man muss sagen, ich glaube, sie ist uns beiden ans Herz gewachsen mit ihren unglaublich emotionalen und expressionistischen Gedichten. Eine herausragende Vertreterin des Expressionismus in der deutschen Literatur.
Und Susanne, sie hat uns beide auf den Lyrikpfad zusammengebracht.
Hat sie?
Wir haben zusammen einen Gottesdienst vor 3 Jahren gehalten mit einer Dialogpredigt über das blaue Klavier.
Genau.
Jetzt ist sie wieder da.
Da haben wir das blaue Klavier mitgebracht. Und und das hat uns zusammengeführt, das stimmt, in der Lyrik. Also sie ist sozusagen, ja, wie soll man das sagen, unsere Schutzpatronin unseres kleinen Podcasts.
Patentant.
Ja, und vielleicht so ein paar Spiegelstriche zu ihrer Biografie nochmal relativ schnell. Ein wenig vor Rose Ausländer, also 1869, als Tochter eines jüdischen Bankiers in Wuppertal geboren. Hochbegabtes Kind, konnte sehr früh lesen und schreiben, ist aber konventionell erzogen worden, hat mit knapp 25 geheiratet, den Arzt Berthold Lasker, und ist dann mit ihm nach Berlin gezogen und hat dort Ja, ich würde sagen, sie ist ihr Erweckungserlebnis gehabt. Hat sich dort verwandelt in diesem Melting Pot der europäischen Avantgarde, kann man sagen, in des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie hat studiert, Kunst studiert, hat angefangen zu dichten, hat den Dichter Peter Hille kennengelernt und wohl auch ein Verhältnis mit ihm gehabt. Und hat dann angefangen zu schreiben. 1902 erschien ihr erster Gedichtband und sie hat schon zu ihren Lebzeiten ganz große Anerkennung gefunden. Teilweise tiefe Verehrung. Sie war, man sieht das auch an einigen Fotos, hinreißend schön und hat sich mit einer Hingabe selbst zum Kunstwerk stilisiert, die etwas Magisches hatte in dieser Zeit. Ja, also ganz viele Zeitgenossen lagen ihr zu Füßen. Sie hat sich und ihr Leben wirklich inszeniert, zum Kunstwerk gemacht. Ihre Ehe ist gescheitert, das muss jetzt nicht wirklich verwundern, hatte dann zahlreiche Liebhaber, hat aber dann letztendlich doch mit ihrem geliebten Sohn Paul alleine gelebt, ihn auch alleine großgezogen, immer Geldsorgen gehabt. Paul erkrankte an Tuberkulose, die Arztkosten haben viel, viel Geld verschlungen, dennoch mit 28 in ihren Armen verstorben. Aber der Bruch, der ganz große Bruch mit Deutschland kam, wie bei so vielen Künstlerinnen und Künstlern, und dann auch, man muss sagen, das ist auch so ein bisschen die Analogie natürlich zu Rosa Ausländer, der Nationalsozialismus, die Machtübernahme 33, die Flucht aus Deutschland, aus ihrer Heimat, weg von dieser Sprache. Sie wurde auf offener Straße niedergeschlagen, ihre Bücher sind verbrannt worden, und sie hat sich immer weiter zurückgezogen, ist dann nach Jerusalem gekommen, wo sie 45 dann auch ihren letzten Gedichtband, unter anderem hat sie dort auch das blaue Klavier geschrieben, veröffentlicht hat und gestorben ist. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, das ist ein ganz frühes von ihr. Das ist wohl erstmals 1903 erschienen und dann zwei Jahre später in einer etwas veränderten Fassung in ihrem Gedichtband »Der siebente Tag«. Und in dieser Fassung habe ich es uns auch mitgebracht. Und es trägt den Titel Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Else Lasker Schüler.
Tja. Sehr besonders, Susanne. Sehr besonders, was du da rausgesucht hast. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre.
Tja. Ja.
Was hat dich gefangen bei diesem Gedicht?
Dieser Wechsel von Wehklagen und dieser Sehnsucht nach Nähe. Ich finde, der Einstieg, es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Das ist, man hört es förmlich, ja. Das Wehklagen, das um die Welt geht. Die erste Strophe ist wirklich schwer. Aber dann beginnen die anderen beiden Strophen mit, komm, wir wollen uns näher verbergen. Sie spricht jemanden an. Komm zu mir, wir müssen jetzt ganz nah sein. Wir wollen jetzt zusammenrücken. Das Leben liegt in aller Herzen, wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Also diese Sehnsucht nach Nähe im Angesicht dieser Schrecken, dieser bleiernen Schatten, oder des bleiernen Schatten, der niederfällt und grabesschwer auf dieser Welt lastet. Das hat mich fasziniert.
Ja, das ist, das sind schon sehr starke Kontraste auf diesen zwei Ebenen. Und wenn sie damit anfängt, also gegen an zu lieben, gegen das Dunkle, dann startet sie auch mit diesem merkwürdigen Kontrast. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Also ich glaube, so mancher Deutschlehrer würde da unterstreichen, sagen es hier, also
Leute,
so geht's nicht. Sich näher verbergen. Und das ist natürlich dann die hohe Kunst. Also das ist ja hier keine neue Wortschöpfung, aber eine Wortverbindung zu schaffen, die so ungewöhnlich ist, dass ich hellwach bin, wenn ich das lese.
Naja, und dann auch überlege, wie das aussehen kann. Und ähnlich geht's, es sind wirklich diese Kontraste. Komm, wir wollen uns näher verbergen, wir wollen ja mehr miteinander verschwinden sozusagen. Das finde ich auch sehr faszinierend.
Ja.
Aber dann eben wieder, das Leben liegt in aller Herzen, wie ihn sagen. Also es führt nicht dazu, wegzuschauen oder es wirklich als leicht zu empfinden. Man ist immer wieder dieser Schwere und dieser Gräueltaten oder dieser Last, dieser bleiernen Schatten gewahr. Aber man trägt es möglicherweise anders oder vielleicht ist das ihre stille Hoffnung.
Wie deutest du das? Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Also ich habe darauf ein bisschen rumgekaut, muss ich sagen, als ich es gelesen habe, weil es, dass das Leben in aller Herzen sich findet, ist eine starke, eine schöne, eine vitale, lebendige Formulierung. Und in den Herzen ist das Leben aber eingeschlossen, versperrt.
Fast vergraben. Ja, ja.
Also da wird's dann so eng. Also für klaustrophobisch angehauchte Menschen fühlt sich das richtig blöd an, ne? Also wie in Särgen. Es wird nicht frei, es kann nicht fliegen. Außer eben in dieser intimen Nähe, die sie dort.
Ich schließe mir das aus der ersten Strophe. Es ist ein Wein in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Es fehlt die Rettung oder es ist etwas geschehen, das so markant ist und diese Welt so einsam und alleine zurücklässt, dass alles, was schön war oder eine gewisse Entspannung versprach, kaum noch zu finden ist. Sie geht ja dann weiter und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Der fällt nicht in irgendwo punktuell nieder, sondern auf die ganze Welt. Und das, glaube ich, nimmt sie mit in die anderen beiden Strophen. Die Sehnsucht danach zusammenzurücken, aber das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du kommst da nicht raus. Das Leben ist, das Leben, so wie es vorher war, ist vergraben. Ja, das Leben, als es noch hell war, die Welt, als sie noch in Ordnung war, weißt du, das wir wahrscheinlich noch in unseren Herzen mitgenommen haben, das liegt da wirklich tief unter diesem bleiernen Schatten.
Okay.
Also so erkläre ich mir das.
Ja, wir können uns ja immer nur so rantasten.
Genau.
Das ist ja klar. Ist es nicht eigentlich so ein ganz intensives in das Private gehen? Also in dem Öffentlichen, in dem großen Bild, da ist Weltuntergang. Das ist Fin de siècle. Das ist doch die Zeit, in der die Kunst, die intellektuelle Avantgarde erwartet hat, ist, wir jubeln uns hier zu Tode und das nimmt ein schlimmes Ende. Und die Antwort ist Intimität. In der Liebesbeziehung, da ist das Leben zu finden. Also nur in den Herzen, da drin eingeschlossen. Und in der Intimität, sich nahe zu rücken und zu verkriechen, in den tiefen Küssen, da ist sozusagen die einzige Vitalität und der einzige Ausweg, weil im großen Bild, im politischen, im öffentlichen.
Ja, natürlich.
Also selbstverständlich, deswegen verloren gehen.
Das glaube ich auch. Deswegen wählt sie dieses intime Bild. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie auf die erste Strophe referiert, wenn sie so starke Vokabeln nimmt wie in Särgen. Ja, also sie hätte auch sagen können, das Leben liegt in aller Herzen vergraben oder verborgen. Ja, das wäre dann auch eine das würde ja noch so ein wenig Raum lassen. Aber wenn man in Särgen liegt, ist man tot. Also da gibt's dann auch kein, weißt du, da eigentlich, das ist ja im Prinzip schon fast ein wenig absurd, wenn das Leben in Herzen wie in Särgen liegt, dann kann es kaum noch so lebendig sein. Und das finde ich ist übrigens auch in der dritten Strophe so. Du, wir wollen uns tief küssen, es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Also, weißt du, also ich glaube, das muss ich nicht widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass sie dass es die Sehnsucht nach der Intimität ist, die hinausführt aus dieser Weltuntergangsstimme, aus dem Weltende, aber es dann letztendlich nicht schafft.
Hm. Ja, es hat so einen leicht verzweifelten
Unterton, ja.
Ton, in dem sich da Liebende aneinander klammern und sagen, gemeinsam halten wir das aus.
Genau. Aber retten können wir nicht.
Aber die Rettung ist jetzt gerade mal nicht zu sehen. Also ist in der Zweisamkeit, also das, und ich finde, es sind in diesem eher doch dunklen Bild dieses Gedichts sind so schöne, ja, intime Situationen oder Bilder, die sie da hervor, dieses Tiefküssen, das ist schon ganz innig, ganz lustvoll.
Genau, und ganz, ganz nah beieinander. Ja, ich mag das. Das hat mich beides sehr angesprochen.
Fällt sie ja so rein. Und das ist ja auch das, was du aus ihrem Leben geschildert hast. Also wusste nicht, wie sie die Miete zahlt, aber lebt und lebt.
Lebt und liebt. Immer wieder aufs Neue. Mit vollkommener Hingabe, ja. Wunderbar. Du hast ein sehr schön, sehr, sehr schönes, sehr besonderes Bibelwort dazu gestellt.
Aus dem Hohelied, diesem großen Liebeslied in der hebräischen Bibel, Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Die Liebe ist stark wie der Tod. Und da hast du diese beiden Ebenen.
Ja, ich fand es ganz toll.
Dieser Liebe, die auch in Hohelied wirklich zwischenmenschlich, sinnlich, erotisch auch gemeint ist. Das ist nicht nur eine spirituelle, sozusagen dritte Ableitung von dem, was wir Liebe nennen, sondern genauso. Und das ist das Gegengewicht, das ist die Gegenkraft, ist stark wie der Tod. Und da gibt es eine Balance aus Liebe und Tod, die finde ich wunderbar in diesem Wort.
Finde ich auch, und ich finde sie auch tatsächlich wieder in diesem Gedicht. Und bin mir ziemlich sicher, also sie war ja tatsächlich auch sehr, sehr bibelfest. Ich glaube, sie kannte das Hohelied. Das glaube ich.
Yes. Ja. Da wetten wir jetzt nicht gegeneinander.
Na, überhaupt nicht.
Haben. Und ich glaube, es nimmt den Ton.
Absolut, ich finde definitiv. Ich finde sie da sehr, sehr wieder. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Dann trage ich noch einmal Weltende vor.
Ja, wir müssen es auch mal hören.
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen, wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Was für zwei wunderbare und besondere Texte, oder?
Ja, zwei großartige Dichterinnen, Rosa Ausländer und Else Lasker-Schüler. Und das war die Folge 127 von dem Wirrwarr der Welt und einer pochenden Sehnsucht.
Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, die 128. Wir sind wieder dabei. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr den einen oder anderen Gedanken habt zu diesen doch wirklich alles andere als leichten Gedichten, dann schreibt uns bitte unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns immer Und wenn wir können, antworten wir auch.
Lieben Dank, für eure Zuschriften. Und ja, vielen Dank dir, Susanne, für diese schöne Zeit mit diesen wunderbaren Worten.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.